Radio Salü, die Martina Straßenshow.
Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf die halbe Stunde mit euch zusammen hier im Podcast und ich habe jede Menge mit euch vor. Es gibt ein fantastisches Buch, was ich euch gerne vorstellen möchte. Eins, das mich sehr berührt hat und das eine sehr dunkle Geschichte in Deutschland aufgreift. Ich habe Post von Martina an das Fernweh. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe so Lust auf Urlaub. Ich habe so Lust auf Veränderung in meinem Leben, auf was anderes sehen, auf mal rauskommen. Aber ich glaube, das geht uns allen so und vor allen Dingen den Kindern, die jetzt so die letzte Woche vor den Sommerferien so richtig darauf hinfiebern, dass es jetzt endlich losgeht. Und ich gönne denen das. Diese Zeit vor den Sommerferien, die ist immer extrem hart, finde ich, für die Kids. Dann geht es um meinen Freund Arne Waag, der ist natürlich auch dabei. Wir haben eine ganz spannende Sache vor. Wir reden nämlich über sogenannte Türöffnerfragen. Ja, was ihr euch da so drunter vorstellt, das klären wir dann gleich. Und Martinas Promi-Welt ist natürlich mit dabei. Da habe ich mal so ein bisschen geguckt, was ist in der Promi-Welt so los. Und ja, es gibt auch ein sehr, sehr spannendes Interview mit einem Hygieniker und Mikrobiologen. Dr. Dirk Bockmühl ist das. Da geht's um Keime. Das ist ja so voll mein Thema. Bei Keimen kann ich mich ja schütteln. Also wenn irgendjemand sagt, Norovirus, bin ich weg. Also Magen-Darm ist das Schlimmste, neben Läusen, womit du uns treffen kannst, familiär. Und genau darüber geht es gleich hier bei mir. Aber erstmal würde ich euch gerne das Buch dieser Woche vorstellen. Es ist eine Geschichte, die mich sehr gerührt hat. Es geht um eine große Liebe in dunklen Zeiten und gleichzeitig auch um eine schreckliche Krankheit. Wahrscheinlich eine der schrecklichsten, die wir kennen. Der bekannte Kölner Nachrichtenmoderator Tom Mondarath macht sich Sorgen um seine 84-jährige Mutter Greta, die immer mehr vergisst. Was anfangs ärgerlich für sein sonst so perfektes Leben zu sein scheint, wird unerwartet zu einem Geschenk. Nach und nach erzählt Greta nämlich aus ihrem Leben, von ihrer Kindheit in Ostpreußen, von der Flucht vor russischen Soldaten im eisigen Winter, von der Sehnsucht nach dem verschollenen Vater und von ihren Erfolgen auf dem Schwarzmarkt in Heidelberg. Als Tom jedoch auf das Foto eines kleinen Mädchens mit dunkler Haut stößt, verstummt Greta. Zum ersten Mal beginnt Tom sich eingehender mit der Vergangenheit seiner Mutter zu befassen. Nicht nur, um endlich ihre Traurigkeit zu verstehen, es geht auch um sein eigenes Glück. Die ersten Sätze? Es besteht der dringende Verdacht auf Demenz. Sie sollten ihre Mutter untersuchen lassen, sagt Oberarzt Dr. Wirt Tom Mondarath, der am frühen Morgen von der Polizei informiert worden ist, dass Greta verwirrt 250 Kilometer von Köln entfernt aufgefunden wurde. Das kann nicht sein, Tom reibt seine müden Augen. Alles in ihm weigert sich, das, was er hört, an sich herankommen zu lassen. Ich war vor einer Woche mit ihr essen. Sie war völlig normal wie immer. Das wäre mir doch aufgefallen. Natürlich kann es auch andere Ursachen geben, sagt Dr. Wirth und stellt in den Raum, dass auch Depressionen, Abflussstörungen der Hirnrückenmarksflüssigkeit, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebenwirkungen von Medikamenten einen derartigen Zustand verursachen können. Und es kann natürlich mit dieser Hitze zusammenhängen, die macht vielen älteren Menschen zu schaffen. Sie sollten das auf jeden Fall mit dem Hausarzt ihrer Mutter besprechen. Es ist ein Buch über ein Kriegsschicksal und über ein wichtiges, fast vergessenes Thema. Man nannte die Kinder, die aus Beziehungen zwischen afroamerikanischen Besatzern und deutschen Mädchen hervorgingen, Brown Babies. Das Schicksal dieser Kinder war mehr als schwierig in einem Deutschland, das immer noch voll Hass auf alles Andersartige war. Susanne Abel schafft es, einen sofort in den Bann dieser Geschichte zu ziehen. Keine schöne Geschichte. Und das zusammen erzählt mit der Story über Demenz hat viel in mir ausgelöst. Stay Away from Gretchen, eine unmögliche Liebe, ist der Debütroman von Susanne Abel und bei DTV erschienen. Als gebundenes Buch, E-Book und auch als Hörbuch. Und es gibt noch einen zweiten Teil. Was ich nie gesagt habe, Gretchens Schicksalsfamilie. Genauso gut wie der erste Teil und beide zusammen sind eine tolle Sommerlektüre. Mir geht's tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, ich muss hier mal raus. Ich habe so Sehnsucht nach dem Meer, dass ich mich sehr, sehr auf unseren Urlaub auf Ameland freue. Ameland, das ist ja unsere Familieninsel, sag ich immer. Wir haben die irgendwann mal entdeckt und diese wunderbare kleine Insel vor der holländischen Küste hat's uns wirklich angetan. Ich will jetzt nicht zu viel Werbung machen, sonst fahren alle nach Ameland, aber es ist wirklich schön da. Es gibt endlose Strände. Die Holländer haben das da echt mal tatsächlich wieder geschafft, dass sie die Strände nicht zubauen, dass sie keine großen Hotels, keine großen Komplexe an den Strand gebaut haben. Da haben sie sich wirklich auf die Finger gesetzt, sozusagen, um das nicht zu machen. Es gibt ein herrliches Naturschutzgebiet da, Het Ørt. Es gibt einen wundervollen Leuchtturm und das Tollste an dieser Insel ist, die nimmt dich irgendwie so gefangen. Also du schwingst dich auf sie ein und es wird nichts mehr wichtig. Also ich meine, du entscheidest dich morgens, fahren wir eine Runde Rad oder gehen wir an den Strand, weil viel mehr ist nicht drin. Alles haben wir schon gesehen, was es da so zu entdecken gibt. Und deshalb ist das so eine Art Urlaub, die für uns alle ziemlich gut ist, weil sie uns so runterfährt. Also da ist keine Hektik, was müssen wir heute besichtigen, sondern da ist einfach nur Leben angesagt. Ja, und da ich so schlimm Fernweh habe, gibt es Post von Martina heute in diese Richtung. Liebes Fernweh, du überfällst einen so absolut unerwartet. Da steht man morgens vor der Kaffeemaschine, wartet auf den Wachmacher und plötzlich sieht man vor seinem inneren Auge das wilde Meer der Nordseeküste oder die rauen Berge der Alpen. Und sofort beginnt das Kopfkino. Die wunderbaren Tage mit Sonne am Meer steigen auf, die lachenden Gesichter der Kinder, die Küsse, die nach Salz schmecken und das Gefühl der schmerzenden Waden nach einer Tour durchs Gebirge. Da will das Herz fast zerreißen vor Sehnsucht nach dem Lieblingsurlaubsort und normalerweise beginnt man dann die Tage abzuzählen, die es noch dauert, bis man wieder da sein kann. Für viele von uns sind das nicht mehr viele Tage, weil bald gibt's Ferien. Fernweh beschreibt die menschliche Sehnsucht, vertraute Verhältnisse zu verlassen und sich die weite Welt zu erschließen. So wirst du bei Wikipedia beschrieben. Du bist so alt wie die Menschheit und ohne dich wären die Urmenschen wohl an einem Platz geblieben und hätten sich nicht die ganze Welt erobert. Du bist ein vertrautes und sehnsüchtiges Ziehen im Bauch und nichts ist schöner, als dich zu spüren und schon die Tickets für den nächsten Urlaub in der Hand zu halten. Ein bisschen Geduld noch. So lange halten wir noch aus. Und bis es losgeht, schicke ich dir liebste Grüße. Deine Martina.
Arne Waag ist dran. Ich freue mich und bin gespannt, über was wir jetzt sprechen. Der hat mich völlig verwirrt gerade. Also,
warum denn?
Ja, über was möchtest du denn mit mir reden, mein Hase?
Pass auf, ich war letzte Woche war ich auf so einem Empfang eingeladen. Da waren mehrere Leute, die kannten mich, ich kannte sie nicht.
Mhm. Wieso kannten die dich denn, wenn du sie nicht kanntest?
Weil ich auf einer Gästeliste drauf stand und man konnte mich googeln. Ich glaube, das war mein großer Vorteil.
Okay. Ja.
Und die, ja, wir standen da alle so in Grüppchen. Ich bin alleine gekommen, alle anderen hatten entweder Ehepartner irgendwie oder Geschäftsleute oder so mit. Und dann bin ich da so rumgegangen und habe mit den Leuten gesprochen. Mhm. Und dabei ist mir eingefallen, worüber spreche ich eigentlich mit denen? Und dann fiel mir nochmal ein, ich hatte mal ein Gespräch mit der guten Pink, du, hier, die immer in Stadien da rumhängt und so weiter.
Mit Pink?
Pink hatte ich mal, vor 20 Jahren habe ich mal ein Gespräch mit ihr gehabt.
Du willst mich jetzt vergaggeiern?
Nein, wirklich.
Okay.
Die war ganz nett. Okay. Aber pass auf. Und mit der habe ich nämlich am Anfang so ein bisschen geplänkelt und sagte sie, ich weiß gar nicht, was ich sie als erstes fragen soll. Und dann sagte sie, eine richtig schöne Ami-Frage ist, wenn man am Anfang sagt, sag mal, welche Eiscreme magst du denn am liebsten? Das könnte man am besten im Sommer sagen.
Ernst?
Ja.
Hast du das mal ausprobiert? Ja, ich glaube, dass das funktioniert.
Ja. Nee. Also in dieser Runde funktionierte es nicht. Da war ehrlich gesagt die Frage mit, wie sind Sie denn hierher gekommen, war besser als die Frage und? Was mögen Sie denn so für eine Eiscreme? Und dann habe ich immer hintenher die Geschichte erzählt, dass ich das von Pink habe. Das war dann wieder interessant, aber ja, also... Da sagte mir jetzt keiner von denen irgendwie, ah, ich mag am liebsten Schlumpfeis. Das hätte ich ja super gefunden.
Aber es ist wirklich schwierig, mit fremden Leuten ins Gespräch zu kommen.
Siehst du, deswegen, ich glaube einfach nur eine freundliche Ansprache.
Welche Eiscreme möchten Sie denn gerne? Hör mal, die Pink, die hat da auch schon mal bessere Ideen, glaube ich.
Nein, nicht welche Eiscreme, dann hört sich das an, als würde der Eismann kommen. Sondern nein, ich meine einfach, welche Eiscreme mögen Sie am liebsten? liebsten?
Ja,
magst
ist gut.
Du am liebsten?
Ja. Ich mag am liebsten die Eiscreme hier aus Saarbrücken mitten in der Stadt. Ich liebe sie. Und es ist Halva-Eiscreme, Erdnuss-Halva.
Was ist denn Halva?
Das ist so eine türkische Süßigkeit.
Ach, ist das so eine Waffel?
Nee, das ist keine Waffel. Das ist so wie so Karamell, wie krokant irgendwie so.
Oh.
Sehr lecker.
Ja.
Und was magst
Darauf
du am liebsten?
Darfst du mich einladen?
Ja gut, mache ich.
Ich bin relativ einfach. Ich mag am liebsten Vanille.
Gut, dann mache ich das demnächst. Lade ich
Aber
zum Vanilleeis. Ja, mache ich. Bis bald.
Tschüss.
Ui, es gibt wieder Neuigkeiten von den Pochers, auch wenn es keine sind, die mich überrascht haben. Diese Woche wurde es offiziell, Amira Pocher und TAF-Moderator Christian Düren sind zusammen. Sie sagt, dass sie unglaublich erleichtert ist, dass sie ihn jetzt nicht mehr aus jeder Instagram-Story rausschneiden muss und dass er den Härtetest mit ihren Kindern bestanden hat und dass sie keine Pille mehr nimmt und es sich nochmal vorstellen kann, ein Kind zu bekommen. Bisschen viel Input, wie ich finde. Und Olli Pocher? Der scheint sich beruhigt zu haben. Es gab jedenfalls keinen Kommentar zu dem Outing und Amira erzählte, dass es mit dem Co-Parenting, so nennt man übrigens das neuerdings dieses Aufteilen der Kinder am Wochenende oder in der Woche, ganz gut klappt. Naja, ich traue dem Frieden noch nicht. Ballermann-Sängerin Melanie Müller hat Stress. Eigentlich sollte sie sich diese Woche vor Gericht behaupten. Es ging um den Vorwurf, dass sie angeblich bei einem Auftritt im Jahr 22 auf der Bühne mehrfach den Hitlergruß ausgeführt haben soll. Schon zweimal wurde der Gerichtstermin wegen Krankheit von Melanie Müller verschoben. Blöd ist jetzt nur, dass sie an dem für den 18. Juni vorgesehenen Termin zwar nicht vor Gericht erschienen ist, wohl aber am Ballermann. Sie trat im Club Oberbayern auf und von Krankheit keine Spur. Ich dachte ja jetzt, dass man da richtig Ärger kriegt, aber anscheinend muss sie jetzt, wenn sie das Ding nochmal verschiebt, ein amtsärztliches Attest vorlegen. Aber rückwirkend kriegt sie wohl keinen Stress. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Eigentlich wussten wir es ja alle schon, aber jetzt ist es offiziell bestätigt worden. Sänger Nikos Santos ist Papa geworden. Diese Woche hat er ein Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie gegeben, auf das er sich sehr gefreut hat. Und im Zuge dessen hat er auch ein Interview gegeben an RTL und von seinen Papa-Freuden geschwärmt. Aber er wollte weder das Geschlecht noch den Namen des Babys verraten. Okay, das wird jetzt auch immer mehr, dass die Leute nicht mehr verraten wollen, ob ihre Kinder Jungs oder Mädchen sind oder ob sie Namen haben und was für Namen sie haben. Jeder, wie er will. Ich finde das jetzt auch nicht so schrecklich spannend, aber ich finde das auch irgendwie ein bisschen blöd. Sein zweiter Einsatz führt das Leipziger Ermittlerteam in ein Gebäude, in dem die Mieter auf unnatürliche Art abhanden kommen. Das ist genau das Richtige für mich. Das Quartett biete ich euch heute an, kommt diese Woche. Der Titel des zweiten Teils ist Das Mörderhaus. Und da fragen sich die Kommissare Maike Riem, Christoph Hofer, Pia Walter und Linus Roth, was denn ein Brandfahnder hier will. Rolf Barik heißt er. Und als die vier bei dem alten Mietshaus in Leipzig eintreffen, ist er auch schon da. Zumindest dieses Rätsel ist schnell gelöst, denn es gibt zwei Tote. Hannes Glöckel ist erstickt. Wohl, weil er seinen Kohlegrill im Wohnzimmer stehen hatte und besoffen eingeschlafen ist. Und für den Brandfahnder ist das anscheinend ein Routinefall? Ein großes Fragezeichen. Das Quartett vom K14 hat eine härtere Nuss zu knacken. Im Waschkeller liegt nämlich Nachbarin Antje Engel mit einem eingeschlagenen Schädel. Deren Lebensgefährte Bernd Siebert macht sich durch sein aufbrausendes Verhalten zum Hauptverdächtigen. Doch auch andere Hausbewohner und Eigentümer Alexander Rotte, der die Mieter mit rüden Entmietungsmethoden loswerden will, rücken in den Fokus. 14 Monate hat es gedauert, bis aus Das Quartett jetzt eine Reihe geworden ist. Mich hat das sehr gefreut, denn es ist ein cooles Quartett mit coolen Schauspielern. Anja Kling ist dabei, Xenia Lacher, Annika Blendl, Anton Spieker und Martin Brambach. Das sind alles ganz, ganz großartige Schauspieler. Das Quartett, das Mörderhaus, kommt am Dienstag um 19:45 in ZDF Neo und natürlich auch in der ZDF Mediathek. Sie sind überall und ich fühle mich manchmal von ihnen verfolgt. Sie ekeln uns und manche machen uns krank. Die Rede ist von Bakterien, Pilzen, Viren. Und der Mann, der mein Gast der Woche heute ist, der kennt sich richtig gut mit ihnen aus. Dr. Dirk Bockmühl, ich freue mich auf Sie in der Martina Straten Show. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Hallo.
Wir fangen mal ganz nett an. Es gibt ja auch viele unverzichtbare Bakterien. Welche sind das und warum brauchen wir die?
Naja, das ist in der Tat so, dass wir ohne Bakterien eigentlich gar nicht leben könnten. Das weiß jeder, der mal Antibiotika genommen hat und danach Durchfall bekommen hat, denn die Bakterien helfen uns zum Beispiel bei der Verdauung. Und wenn die Darmflora nicht mehr so richtig im Gleichgewicht ist, merken wir das eben. Die sitzen aber zum Beispiel auch bei uns auf der Haut und schützen uns vor Umwelteinflüssen, aber auch vor anderen gefährlicheren Keimen, die ansonsten unsere Haut mitbesiedeln würden und uns krank machen würden.
Wie kann man die guten Bakterien denn unterstützen?
Naja, eigentlich durch eine vernünftige Ernährung, wobei das natürlich nicht so ganz einfach ist, aber man merkt es natürlich, wenn das irgendwann nicht mehr stimmt im Darm. Und auch bei der Hautpflege kann man auf jeden Fall ein bisschen was tun, indem man zum Beispiel jetzt keinen Waschzwang entwickelt, wobei es nicht so ist, dass die jetzt durch Händewaschen oder regelmäßiges Duschen wirklich in Mitleidenschaft gezogen werden. Also ganz normal leben und sich ernähren, das ist eigentlich auch das, was unsere Mikroflora gut findet.
Und wenn es dann doch mal ein Antibiotikum sein muss, kann man da auch was tun, dass die Bakterien im Darm wieder auf die Höhe kommen sozusagen?
Naja, in der Regel ist das Gute, dass sich die Darmflora dann wieder von selbst auch regeneriert. Das heißt, man muss einfach mal ein paar Tage leiden und dann wird das in der Regel schon wieder. Man kann vielleicht mit sogenannten probiotischen Produkten helfen. Die kennen wir alle in Form von Joghurts aus der Supermarkttheke.
Helfen die wirklich? Also ja, ich habe mal zwischendurch gehört, dass die gar nichts helfen.
Ja, also das kann in der Tat, wenn die Darmflora richtig am Boden ist, dann schon was tun. Ansonsten ist es natürlich immer die Frage, wie viel nehme ich tatsächlich durch so einen Joghurt auf. Es gibt aber dann auch medizinische Produkte, die es dann in der Apotheke gibt und die man dann mit seinem Arzt zusammen aussuchen kann und die in der Tat was helfen, ja.
Dr. Dirk Bockmühl ist mein Gast der Woche und der kennt sich aus mit den Dingern, denn der ist Mikrobiologe und Hygieniker und er hat ein Buch geschrieben. Keim daheim heißt das und das habe ich gerade gelesen. Dr. Bockmühl, Sie finden die lästigen Plagegeister ja eher faszinierend, zumindest habe ich so den Eindruck aus Ihrem Buch.
Naja, das muss man sicherlich als Wissenschaftler, wenn man sich damit befasst. Und es ist aber auch wirklich so, dass Mikroorganismen eigentlich alles können. Also es gibt eigentlich nichts, was Mikroorganismen nicht können. Zumindest natürlich, wenn man die richtige Art findet. Und das fasziniert mich eigentlich bis heute.
Warum ist denn, ich habe das eben schon mal angedeutet, die Küche der gefährlichste Ort im ganzen Haus?
Naja, die Frage ist ja, wie trage ich Keime ein in den Haushalt? Und die Küche ist da eben ein wirklich prädestinierter Ort, weil ich durch bestimmte Lebensmittel, vor allem rohe tierische Lebensmittel, in der Tat Keime und eben auch leider manchmal relativ gefährliche Keime eintrage. Und dadurch, dass ich die Lebensmittel dann da weiterverarbeite, kann ich die Keime verteilen. Das Problem ist aber auch, dass ich sofort einen Infektionsweg habe. Das heißt, dadurch, dass ich immer esse und in der Küche eben Lebensmittel zubereite, habe ich eben auch die Möglichkeit, mich da relativ schnell anzustecken.
Die Tage habe ich gehört, dass man bitteschön sein Hühnchen zum Beispiel nicht vorher waschen soll oder sein Fleisch unter fließendem Wasser, so wie ich das bisher immer mache, sondern es lieber dann direkt in die Pfanne legen soll, weil durch das Waschen verteilt man die Bakterien noch viel weiter.
Das ist genau richtig.
Echt?
Und das widerspricht so ein bisschen natürlich dem gesunden Menschenverstand. Ja. Das ist aber in der Tat so, dass gerade Hühnchenfleisch sehr stark keimbelastet ist und ich durch das Waschen diese Keime überall verteile. Also die Empfehlung ist eigentlich, vielleicht mit einem Küchenkrepp abtupfen, das dann auch sofort wegwerfen und ansonsten das Hähnchenfleisch sofort und gut durchgaren und dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite.
Ich habe mir das auch so gedacht, weil wenn du das so unter fließendes Wasser hältst, das Wasser spritzt ein bisschen, ne? Also da dachte ich schon, ich gehe dann hinterher immer mit so einem antibakteriellen Mittel über die Küchenflächen. Hilft es denn?
Naja, wahrscheinlich hilft es schon. Die Frage ist, ob es nötig ist. Also das mit den Desinfektionsmitteln im Haushalt ist so eine Sache. In der Regel versuchen wir eigentlich immer durch normales Putzen die Keime so weit in Schach zu halten, dass sie mir keine Probleme machen. Wenn ich das dann alles so mache, brauche ich dann eigentlich keine Desinfektionsmittel. Die sind manchmal eben nicht so einfach anzuwenden, nicht gut für die Umwelt. Insofern sollte man eigentlich immer versuchen, über andere Maßnahmen da die Keime in den Griff zu kriegen. Wenn es dann mal wirklich passiert ist, also wenn mal irgendwie was daneben gegangen ist, kann sowas natürlich helfen. Dann ist aber immer ganz wichtig, genauso anwenden, wie es auf der Packung steht, damit man sich nicht zufällig in trügerischer Sicherheit wiegt.
Dr. Bockmühl, ich muss nochmal auf die Küche zurückkommen. In Ihrem Buch habe ich Gänsehaut gekriegt, als ich das über die Kaffeemaschine las. Bitte, das war nicht Ihr Ernst, oder erklären Sie es uns nochmal kurz?
Naja, also zuerst mal ist es so, wir haben auch so eine Kaffeemaschine, so ein Vollautomat und wir werden es wahrscheinlich alle überleben, aber man muss trotzdem ein bisschen darauf achten, weil diese neuen Geräte natürlich alle einen Wassertank haben und wenn ich das Wasser in diesem Wassertank nicht regelmäßig wechsle, dann kann es natürlich schon mal sein, dass sich da auch Bakterien vermehren und das will ich nicht. Jetzt ist es so, der Kaffee wird heiß gemacht, das hilft natürlich auch, die Keime zu reduzieren. Wir haben aber tatsächlich mal Kaffeegetränke untersucht, solche, die zu Hause zubereitet worden sind und auch welche, die ich gekauft habe. Und da sind tatsächlich Bakterien drin, gerade wenn es nicht so heiß wird, zum Beispiel bei Cappuccino. Deshalb ist es schon wichtig, die Kaffeemaschine regelmäßig zu säubern und eben auch das Wasser ganz wichtig regelmäßig auszutauschen.
Okay, lassen Sie uns mal über das stille Örtchen reden, denn da ist es ja so, dass das eigentlich besser ist als ein Ruf, oder?
Ja, das ist in der Tat so und das hängt natürlich erstmal damit zusammen, dass ich diesen Infektionsweg nicht habe. Das heißt, die Keime, die mich krank machen, müssen irgendwie in meinen Körper reinkommen. So, und wenn ich jetzt nur nicht gerade die unangenehme Eigenschaft habe, aus der Toilette zu trinken, dann wird es da für die schon ein bisschen schwierig. Das heißt, durch Händewaschen, alles was ich anfasse, habe ich natürlich dann an den Händen möglicherweise, aber das kann ich durch Händewaschen eigentlich ganz gut reduzieren und dadurch eben das Risiko auch sehr, sehr klein halten. Der andere Grund ist, dass ich die gefährlichen Keime, die zum Beispiel möglicherweise bei einer Magen-Darm-Infektion dann in die Toilette gelangen, da gar nicht so schrecklich wohlfühlen, weil das einfach nicht der Ort ist, der sozusagen ihrem natürlichen Lebensraum entspricht. Und deshalb muss ich mich außerhalb sozusagen von Infektionsereignissen wie Magen-Darm-Infektionen gar nicht so schrecklich sorgen.
Einen riesenguten Tipp haben Sie, was gerade diese Infektionskrankheiten wie Magen-Darm betrifft. Beim Abspülen Klodeckel runtermachen. Das fand ich wirklich, das ist super einfach, aber ich fand den Tipp echt großartig.
Ja, das ist in der Tat großartig. Vor allem finde ich den immer sehr hilfreich, wenn man anderswo unterwegs ist, auf Autobahnraststätten oder so, weil das wirklich hilft. Es konnte wirklich gezeigt werden, dass durch diese Aerosole, durch diese Tröpfchen, die dann verteilt werden beim Abspülen, die Keime halt auch überall hinkommen. Und das kann ich relativ gut unterbinden, indem ich einfach den Deckel zumache.
So, jetzt haben wir wirklich das unangenehmste Thema unseres Interviews erledigt. Lassen Sie uns mal über Sachen reden, die Körpergerüche betreffen. Die entstehen ja auch aus Bakterien. Was hilft da denn jetzt wirklich für länger und dauerhaft?
Naja, die Frage ist ja, woher kommen die Körpergerüche? Und das, was man sich schon mal klar machen muss, ist, diese Körpergerüche werden eigentlich durch Bakterien verursacht, die uns Gutes wollen. Das heißt, die uns eigentlich auf der Haut schützen. Das heißt, man sollte jetzt gar nicht versuchen, die alle unbedingt loszuwerden. Man sollte natürlich auch nicht unbedingt dann mit diesen Gerüchen rumlaufen. Das heißt, man kann verschiedene Sachen machen. Das klassische Deo überdeckt einfach diese Gerüche. Das hilft natürlich nur so bedingt. Was helfen kann, ist einfach die Schweißproduktion zu erniedrigen. Da gibt es dann sogenannte Antitranspirantien, die einfach dafür sorgen, dass ich nicht mehr so viel schwitze. Und was ich auch machen kann, ist, ich kann versuchen, eben möglichst diese bakterielle Flora auf der Haut im Gleichgewicht zu halten. Das heißt, vielleicht auch gar nicht zu versuchen, da ständig mit der chemischen Keule ranzugehen, sondern ein bisschen vorsichtig damit umzugehen und dann werden sich die Körpergerüche bei normaler Körperhygiene dann auch hoffentlich in Grenzen halten.
Lassen wir uns mal über das Aluminium reden. In Ihrem Buch habe ich gelesen, dass es vielleicht ein bisschen besser sein soll als sein Ruf. Angeblich soll es die Schweißdrüsen verschließen, sodass die Giftstoffe nicht mehr ausgeschwemmt werden können. Es soll ein erhöhtes Brustkrebsrisiko geben. Die Aufnahme von Aluminium soll angeblich auch noch Alzheimer-Risiko steigern. Was ist denn da jetzt dran?
Ja, aus meiner Sicht nicht viel. Also es gab eine Studie zum Thema Brustkrebsrisiko. Die Studie hatte aber tatsächlich große wissenschaftliche Mängel. Das heißt, man hat bestimmte Rahmenbedingungen einfach nicht beachtet, die möglicherweise da auch eine Rolle gespielt haben. Das Aluminium mag also gar nicht schuld gewesen sein. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Zum Thema Alzheimer gibt es auch zum Beispiel vom Bundesinstitut für Risikobewertung Einschätzungen, die sagen, naja, das, was ich an Aluminium aufnehme,
aufnehme, reicht in keinem Fall, um ein mögliches Risiko da hervorzurufen, sodass eigentlich jetzt aus wissenschaftlicher Sicht nicht viel dran ist an diesem Thema. Das Problem ist leider immer, dass das Marketing der Unternehmen sowas aufnimmt und dann in solche Auslobungen einführt. Das heißt, man sieht, der Verbraucher hat da eine Angst und das wird dann auf den Produkten eben aufgegriffen und entsprechend gespielt und dann pusht sich das Ganze leider hoch. Also aus wissenschaftlicher Sicht ist nach meinem Kenntnisstand nicht viel dran an der Angst vor Aluminium in Deos.
Ich fasse mal zusammen, so was mir im Kopf geblieben ist. Wichtig, Chlor ist wunderbar, um Magen-Darm-Keime zum Beispiel rauszuputzen. Wahrscheinlich besser als das ein oder andere Hygienetuch. Mhm. Und wichtigste Regel, Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. Kommt nicht aus der Mode, oder?
Ja, das mit dem Händewaschen ist in der Tat wichtig, weil die Hände einfach der wichtigste Vektor für die Keime sind, also das Transportmittel schlechthin. Das heißt, wenn ich da diesen Transport unterbinde, habe ich fast alle Infektionen, die ich so im Haushalt annehmen kann, unterbunden. Mit dem Chlor sollte man in der Tat ein bisschen vorsichtig sein, weil es natürlich für die Umwelt nicht so wahnsinnig gut ist. Andererseits ist das wirklich ein sehr sicheres Mittel, um Keime abzutöten. Und wenn ich dann zum Beispiel mal meine Kinder mit einem Norovirus zu Hause habe, dann darf ich durchaus mal mit Chlor hinterher putzen, weil dadurch das Infektionsrisiko tatsächlich gemindert wird. Also alles in Maßen und mit gesundem Menschenverstand und dann funktioniert das ganz gut.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses tolle Interview von Dr. Dirk Bockmühl, Keim daheim. Ihr Buch hat mir Spaß gemacht und die Augen geöffnet für viele Dinge. Dankeschön.
Ja, vielen Dank auch. Wieder schon.
Das war's schon wieder für mich. Ich habe natürlich noch den Spruch der Woche für euch. Das ist eine chinesische Weisheit, die sagt, wenn es nicht deins ist, nimm es nicht. Wenn es nicht richtig ist, tu es nicht. Wenn es nicht wahr ist, sag es nicht. Und wenn du es nicht weißt, sei still. Ich finde ja, dass damit so alles, was so wichtig ist, gesagt ist, oder? Also alles, auf das man im Leben achten sollte, damit man ein gutes Leben hat, ohne viel Stress. Ich wünsche euch das. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin passt ihr bitte gut auf euch auf.
Radio Salü, die Martina Stratenshow.